Als ich 2010 aus dem Arbeitsleben rausging und mich entschieden habe, nur noch als, ich sag mal, singender Wanderprediger für Jesus unterwegs zu sein, habe ich auch ganz viele Lehrgänge besucht, weil ich möchte es ja auch annähernd richtig machen. Lehrgänge für Rhetorik bei den unterschiedlichsten Leuten und habe gelernt, es macht einen riesen Unterschied, ob man zum Beispiel für den Rundfunk etwas schreibt, wo die Leute einen nicht sehen und nur zuhören. Es macht einen Unterschied, ob man etwas schreibt für ein Buch, das Leute einfach dann für sich alleine lesen. Und es macht einen Unterschied, ob ich für eine Predigt etwas schreibe. Und gestern Abend habe ich dann meiner Frau mein geschriebenes Werk dann noch vorgelesen und habe festgestellt, das ist eine Predigt, die viel für eure Gesundheit tut. Weil wenn ich die so nehme, wie sie da ist, werdet ihr einen wunderschönen, gesunden Schlaf erleben. Es ist eine Predigt, wo ich wieder einmal genau wusste, jo, das ist die Stelle, über die ich predigen soll. Über den Monatsspruch für den Monat September. Und es ist eine Predigt oder eine Stelle, wo ich dann während des Schreibens sagte, hey Mann, was willst du von mir? Gott, was soll ich damit tun? Was soll dabei rauskommen? Und ich habe dann, wie gesagt, geschrieben und geschrieben und geschrieben und habe meiner Frau vorgelesen und habe heute früh entschieden, da tust du erstmal weg. Weil ich weiß ja, was ich sagen will. Der Monatsspruch aus Haggai 1, Vers 6 gehört für mich zu einer Geschichte. Und Geschichten erzählt man am besten. Und weil das eine lange Geschichte ist, die über ungefähr 100 Jahre geht, werde ich euch diese Geschichte nicht haarklein erzählen, weil dann habt ihr diesen gesunden Schlaf. Dann schaltet ihr irgendwann ab, weil ich habe in dieser Predigt eine Predigtstelle, eine Bibelstelle und noch eine Bibelstelle und lest dann mal nach. Und ich sage euch gleich von vornherein, wer es noch nicht getan hat, lese doch bitte mal die Chroniken, passend hier zu Chronik 2. Und er lese in Esra und er lese in Haggai. Und ich versuche euch jetzt mal einen Zusammenhang zu machen. Angefangen hat diese Geschichte nämlich damit, dass das auserwählte Volk Israel seinen Gott immer mehr vergessen hat. Diese Geschichte erzählt von Königen, die Gott, der seine schützende Hand über diesem Volk und über Jerusalem hält, immer mehr vergessen haben. Wo es in der Bibel steht, dieser König und dieser König und dieser König lebte so, wie es Gott missfiel. Und das ging so weit, dass Gott irgendwann mal gesagt hat, nee Leute, so nicht. Und er hat seine schützende Hand vom Volk Israel zurückgezogen und von Jerusalem zurückgezogen, mit dem Ergebnis, dass erstmal das Nordreich von den Assyrern besiegt wurde und zerschlagen wurde. Und dann, als Juda und Benjamin, die Stämme, die in Jerusalem saßen und im Umfeld, daraus nichts gelernt haben. Auch diese Könige haben Baal mehr zugetraut oder ihm mehr gedient als dem Gott, der sie beschützt hat und aus Israel geführt hat. Das führte dazu, dass die Babylonier unter Nebukadnezar Jerusalem eroberten und den größten Teil der Bevölkerung nach Babel entführten. Dazu gehört auch die Geschichte Daniel zum Beispiel. Also das Alte Testament gibt unglaublich tolle Geschichten, die man alle mal gelesen haben muss. Man sollte sie gelesen haben. Nebukadnezar hat auch noch den Tempel zerstört und hat alles, was wertvoll war, aus dem Tempel nach Babel geführt. Und es hat 70 Jahre gedauert, bis ein Nachfolger von Nebukadnezar, und das waren mittlerweile nicht mehr Babylonier, sondern Perser, den Israeliten erlaubt hat, ihr dürft wieder zurück, weil euer Gott hat mir gesagt, lasst sie wieder zurückgehen nach Jerusalem. Und euer Gott hat mir gesagt, gebt ihnen die Mittel, die Mauern wieder aufzubauen und gebt ihnen die Mittel, ihren Tempel wieder aufzubauen. Das hat mir euer Gott gesagt. Der Gott, der in Jerusalem wohnt. Und nach 70 Jahren sind die Israeliten wieder zurück nach Jerusalem und haben angefangen zu bauen. Dummerweise war dieser König dann wieder gestorben. Und ein anderer König war sein Nachfolger geworden, Xerxes. Und dummerweise, und das ist wieder so eine Verbindung zu einem Gleichnis, das Jesus später mal erzählt. Wenn man diese Vorgeschichte kennt, kann man später eine andere Geschichte besser verstehen. In dieser Umgebung waren von den Assyrern die Samariter angesiedelt worden. Sie waren also mittlerweile direkte Nachbarn der Israeliten in Jerusalem. Und diese Samariter gingen, als sie hörten, der Tempel darf wieder aufgebaut werden, hin zu den Leitenden der Israelis, der Juden, die nannten sich ja noch nicht Israeliten, der Juden. Ey, wir beten doch zum gleichen Gott wie ihr. Wir würden gerne mitbauen an dem neuen Tempel. Und da war es unter anderem Haggai, dieser Prophet, der den Ältesten, den Leitenden unter den Juden sagte, Gott hat mir gesagt, diese Samariter sind unrein. Und wenn die den Tempel mitbauen, dann wird auch der Tempel unrein. Also wurde den Samaritern gesagt, ihr dürft nicht mitbauen. Und Xerxes hat nur uns erlaubt, den neuen Tempel zu bauen. Das hatte dann wieder zur Folge, dass diese Nachbarn missgünstig wurden. Und Streit säten unter den Neu- oder den Heimkehrern. Bis es dann so weit war, dass sie an den Xerxes geschrieben haben, hey, kannst du das nochmal kontrollieren? Dürfen die das wirklich? Gibt es diese Verordnung von Xerxes überhaupt, dass die den Tempel neu aufbauen dürfen? Da haben wir ganz große Zweifel. Guck doch mal in deinen Archiven nach. Und Xerxes hat nachgeguckt, und hat festgestellt, ja, die Israeliten, die haben schon immer rumgestänkert, die haben uns schon immer Probleme gemacht. Ich, Xerxes, verbiete den Juden den weiteren Bau am Tempel und den weiteren Aufbau der Mauer. Ja, das war es dann, haben die Juden gesagt. Dann dürfen wir eben nicht. Und wenn man nicht darf, dann vergisst man, was man tun soll und irgendwann konzentriert man sich dann auf Näherliegendes, auf Wichtigeres, auf sein eigenes Haus und baut eben da dran und macht das schön und macht das nett und irgendwann ist das alles vergessen, weshalb man eigentlich zurückgeschickt wurde. Das hat 16 Jahre gedauert, diese Lethargie. Nach 16 Jahren kommt dann dieser Haggai und sagt, hey, hallo, warum baut ihr nicht weiter? Baut doch mal weiter an dem Tempel, weil Gott hat mir gesagt, und da sind wir jetzt bei dem Wochenspruch. Haggai sagt zu den Juden, so spricht der Herr Zebaoth. Dieses Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass das Haus des Herrn gebaut werde. Und des Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai. Ist denn eure Zeit da, dass ihr in euren getäfelten Häusern wohnt? Aber dieses Haus muss wüst bleiben. Nun, so spricht der Herr Zebaoth, achtet doch darauf, wie es euch geht. Ihr sät viel und bringt wenig ein. Ihr esst und werdet doch nicht satt. Ihr trinkt und bleibt doch durstig. Ihr kleidet euch und keinem wird warm. Und wer Geld verdient, der legt's in einen löchrigen Beutel. Das ist der Monatsspruch über dem September, über diesen Monat. Ihr sät viel und bringt wenig ein, ihr esst und werdet doch nicht satt, ihr trinkt und bleibt doch durstig, ihr kleidet euch und keinem wird warm. Wer Geld verdient, der legt's in einen löchrigen Beutel. Aber da ist die Geschichte ja noch nicht zu Ende. Zum Glück. Das lesen wir aber nicht bei Haggai. Wenn ich nur Haggai lese oder wenn ich nur diesen Monatsspruch lese, dann ist das so ein Ausspruch, wo ich sage, ja schön, interessant. Wenn ich nur Haggai lese, damit ich da ein bisschen mehr hinterkomme, dann habe ich eigentlich auch viel mehr Fragezeichen, weil da sind so viele Prophetien drin, aber bei Haggai steht nirgendwo, ob eine dieser Prophetien in Erfüllung gegangen ist. Deswegen habe ich zu Anfang gesagt, lest auch mal die Chroniken und lest auch mal Esra. Weil bei Esra lesen wir dann nämlich, dass dieser Gott, der seine schützende Hand mal von Jerusalem weggenommen hat, der vor jetzt mehr als 80 Jahren dem Nebukadnezar gesagt hat, ich zahle euch das, baut wieder auf. Dass dieser Gott hingeht und auf die Anfrage wieder missgünstiger Nachbarn bei Darius, der war inzwischen Herrscher über Persien, bei Darius gesagt hat, Darius, du hast so eine tolle Bibliothek, kannst du bitte mal nachschauen, ob es denn wirklich die Erlaubnis gab, die Mauern wieder aufzubauen und den Tempel wieder aufzubauen? Weil wir glauben das irgendwie nicht. Und da Darius und die Perser und die Babylonier schon eine super Buchhaltung hatten und eine tolle Bibliothek über alle Erlasse, die das Königshaus jemals rausgegeben hat, hat Darius den Erlass gefunden von vor über 80 Jahren, ja, die dürfen. Und hat seinerseits wieder einen Erlass herausgegeben, ich möchte, und das geht an alle meine Untertanen, ich möchte, dass ab sofort alle Mittel aus der Staatskasse oder alle nötigen Mittel aus der Staatskasse dafür verwendet werden, dass die Juden in Jerusalem ihren Tempel wieder aufbauen dürfen, ihre Mauern wieder aufbauen dürfen. Und ich bestehe darauf, dass die Arbeiter, die daran arbeiten, jeden Tag ihren Lohn bekommen und Essen bekommen und Trinken bekommen. Und ich möchte, dass das, was noch fehlte an Schmuck für den Tempel, an Gold und an Silber und an Ausstattung, ihnen zur Verfügung gestellt wird. Dieser Gott, dem die Juden so oft die Untreue, dem sie so oft untreu wurden, nicht die Untreue gehalten haben, das ist Blödsinn, dem sie so oft untreu wurden. Dieser Gott benutzt nicht, jetzt nachdem der Prophet gesagt hat, macht mal, ihr dürft, die Arbeitswut der Juden, er benutzt die Missgunst der Nachbarn, um den Herrscher darauf aufmerksam zu machen, dass das jetzt dran ist, den Tempel aufzubauen. Merkt ihr was? Merkt ihr, wie dieser Gott, wie unser Gott manchmal arbeitet? Das entzieht sich uns jeglicher Logik. Uns wurde mal gesagt, nee, ihr dürft nicht. Ja, dann dürfen wir nicht. Dann gucke ich eben, dass mein Haus schön wird und mein Vorgarten schön ist und der Lattenzaun davor ordentlich gestrichen ist. Das darf ich ja nicht. Anstatt darauf zu vertrauen, Gott hat dem Haggai gesagt, baut weiter, dann sorgt er auch dafür, dass es funktioniert. Und er sorgt dafür. Was für eine Geschichte, ne? Was für eine interessante Geschichte. Aber Geschichte, oder? Was hat das mit uns zu tun? Kennt das jemand? Nicht voran. Gut. Er ist der Einzige, sonst kennt das keiner. Hat denn jemand mal was von Jakob Fugger gehört? Ja? Jakob Fugger in Augsburg lebte im 16. Jahrhundert und war zur damaligen Zeit wohl der reichste Mensch der christlichen Welt. Der hat Staatsoberhäupter finanziert. So reich war der. Quasi jeder Fürst in Europa war bei dem Jakob Fugger mehr oder weniger verschuldet oder irgendwie in der Schuld. Wisst ihr, was das ist? Das ist einer, oder wir sehen jetzt zwei oder drei Giebel von 67 Häusern der sogenannten Fuggerei. Eine Spende von Jakob Fugger, 67 Zweifamilienhäuser und einer eigenen Kirche. Das ist seit über 500 oder seit fast 500 Jahren der älteste Sozialbau der Welt. Habt ihr eine Vorstellung davon, was es kostet, eine dieser Wohnungen zu mieten? Die sind doch schön, ne? Das ist doch toll. Werf mal eine Zahl in den Raum. $0,88 im Jahr. $0,88 im Jahr. Seit 500 Jahren. Der Gegenwert von einem Gulden. $0,88 im Jahr zahlen die Mieter. Die müssen auch jeden Monat 85 Euro aus eigener Tasche bezahlen für Strom und Heizung und Wasser und so. Und die müssen einmal im Jahr 88 Cent an die Kirche, an ihre Kirche spenden. Und seit Bestehen dieser Fuggerei besteht die Verpflichtung für jeden Mieter, jeden Tag als tiefgläubiger Christ, das ist Bedingung, dort wohnen zu dürfen. Gläubiger Christ zu sein. Die sagen jetzt Katholik, aber das ist mir jetzt egal. Also gläubiger Christ zu sein. Und jeden Tag, jeden, drei Gebete für die Familie Fugger zu beten. Das ist die Mietverpflichtung. 88 Cent im Jahr Kaltmiete. 88 Cent im Jahr für die Kirche. 85 Euro Mietnebenkosten. Christ sein und regelmäßig beten für die Familie Fugger. Weil gespendet wurde das damals aus Gottesfurcht. Das war eine Zeit, da gab es noch die Ablassregelung. Und je mehr für einen gebetet wurde, desto kürzer war die Zeit im Fegefeuer oder was auch immer man sich damals vorstellte. Das war die Zeit, wo auch Luther so langsam darüber nachdachte. Wichtig ist mir, das ist bis heute so gültig. Und in was für einer Zeit leben wir heute? Bill Gates hat vor einiger Zeit, ihr kennt alle Bill Gates, ne, von Microsoft und Milliardär, ich weiß nicht wie viel, der hat vor einiger Zeit gesagt, wenn ich sterbe, werde ich 50% meines Vermögens für gute Zwecke spenden. Meine Kinder brauchen nicht so viel. Der mittlerweile zweit- oder drittreichste Mensch der Welt spendet 50% seines Vermögens nach seinem Tod. Da sage ich, warum dann erst dann? Warum nicht jetzt? Und selbst wenn er 90% seines Vermögens spenden würde, würde jedes seiner Kinder immer noch mindestens 50 Millionen erben. Aber ihr habt schon recht, da kann doch keiner von leben. Bill Gates ist nicht der Reichste. Jeff Bezos, der Erfinder von Amazon, ist der Reichste. Der schickt mittlerweile Raketen nach oben, wo Leute mitfliegen können, damit sie 4 Minuten im Weltall in der Schwerelosigkeit hängen können. Ein solcher Flug kostet 1 Million pro Person. Für 4 Minuten in der Luft hängen. Was könnte man damit alles Gutes tun? Und was könnte man von dem Geld, das die Leute für diesen Flug bezahlen, Gutes tun? Und was könnten diese Leute, die sich glauben, so einen Flug leisten zu können, mit ihrem Vermögen alles Gutes tun? Jeff Bezos verdient in 15 Minuten, glaube ich, in 15 Minuten so viel, dass man davon 5 solche Häuser bauen könnte. In 15 Minuten. Jetzt überlegt mal, er spendet nur einmal pro Monat 15 Minuten. Dafür, für so ein Sozialwohnen. Das wären im Jahr schon mal 50 Wohnungen oder 60. Ob der was vermisst, wenn der einmal 15 Minuten nicht hat? In was für einer Welt leben wir? Aber mal ganz ehrlich, was geht uns Bill Gates an? Was geht uns Jeff Bezos an? Wenn so eine Predigt nicht für uns ist. Bill Gates hört sich die nicht an. Jeff Bezos auch nicht. Höchst unwahrscheinlich. Was hat das mit uns zu tun? Was hat das mit mir zu tun? Ich sagte ja, ich wusste genau, dass ich diesen Text nehmen soll. Aber ich wusste nicht mehr genau, warum. Ich habe meiner Frau die Predigt vorgelesen und sie hat gesagt, wunderbarer, schöner Schlaf für die Gemeinde. Mit dem Erfolg, dass ich fast 3 Stunden heute Nacht im Bett lag und nicht schlafen konnte. Weil mich einiges umgetrieben hat aus meinem Leben. Das Wichtige an diesem Monatsspruch ist für mich nicht der Vers 6 im ersten Kapitel bei Haggai geworden, sondern der Vers davor. So spricht der Herr Zebaoth, dies Volk spricht, die Zeit ist noch nicht da, dass das Haus des Herrn gebaut werde. Und des Herrn Wort geschah durch den Propheten Haggai, ist denn eure Zeit da, dass ihr in euren getäfelten Häusern wohnt, aber dies Haus muss wüst bleiben? Wie sieht mein Tempel aus? Wie sieht der Tempel aus, dem ich meinem Herrn Jesus Christus gewidmet habe? Er sieht nicht so aus, wie ich es mir immer in den schönsten Gedanken ausmale, dass er sein sollte. Wie viele von uns lesen die Zeitung Schöner Wohnen und gucken sich dann ihre eigene Wohnung an und sagen, ah ja, geht auch, wenn man Bill Gates ist. Aber ich bin so weit davon entfernt, dass mein Tempel, den ich unserem Herrn Jesus Christus gewidmet habe und immer noch widme, so aussieht und so ausgestattet ist, wie ich es mir selbst gerne wünsche und wie er es wahrscheinlich gerne hätte. Wisst ihr, mein Problem die letzten 2 Jahre war, dass ich mich von der Liebe zu Jesus Christus und von der Liebe zu meiner Gemeinde habe eingrenzen lassen, einschnüren lassen von Verletztheit, von Verwundetsein, weil ich mich an manchen Stellen von ein paar wenigen Menschen falsch behandelt gefühlt habe. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, wie tief diese Verletzung in mir gewirkt hat. Aber wahrscheinlich, weil ich selber mich immer wieder daran erinnert habe. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal ausprobiert habt. Wenn ihr mal eine Schnittwunde habt und tut da Salz rein, das brennt tief. Und wenn ihr, bevor die Wunde ausgeheilt ist, nochmal Salz drauf tut, dann geht die Wunde tiefer. Ich glaube, bei mir war das so, ich habe immer wieder mal mich daran erinnert und mit diesem Erinnern wieder Salz auf die eigene Wunde getan, anstatt diese Wunde heilen zu lassen. Heute Nacht. Heute Nacht habe ich hier drüber nachgedacht und gesagt, hey, der Vers davor ist der wichtige, zumindest für mich. Und wie sieht der Tempel aus, den ich, Jesus Christus, erbaut habe? Das ist mein Herz. Hey, wer hat mein Herz gebaut? Ich? Nee. Gott hat mein Herz gebaut. Und ich habe gesagt, ich will Jesus und dem Heiligen Geist Wohnung darin lassen. Möglichst große Wohnung, so wie in schöner Wohnen. Oder wahrscheinlich noch toller. Und was habe ich gemacht? Ich habe den Heiligen Geist dort wohnen lassen und eingesperrt. Ich habe ihn förmlich eingesperrt in seinem Tempel, anstatt ihn wirken zu lassen. Heute früh bin ich aufgestanden, habe mich unter die Dusche gestellt und habe gewusst, das ist weg. Es ist weg. Irgendjemand hat das rausgekehrt. Dann habe ich die Losung, ich sage immer die Lösung des heutigen Tages gelesen. Wisst ihr, was heute steht? Heute. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist der Wochenspruch für die kommende Woche. Und für heute steht, lass dein Schreien und Weinen und die Tränen deiner Augen, denn deine Mühe wird belohnt werden, spricht der Herr. Und bei Lukas 18, Vers 7 steht, sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Recht haben ist eine Sache. Recht bekommen ist eine andere Sache. Auf seinem Recht bestehen ist eine dritte Sache. Aber die Hauptsache ist, dass wir all diese Dinge bei Jesus ablegen. Seinen Geist wirken lassen. Weil wir haben ja gehört, dieser Gott nutzt manchmal die Missgunst der anderen und das Vermögen noch anderer Leute, um seine Leute ans Ziel zu bringen.